بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لمتن ثلاثة الأصول للإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
إن الله سبحانه وتعالى يحيي الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu unserer Unterrichtsreihe bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Und zu Anfang des Vortrags begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Das ist وقفنا بين يدي مقدمة متن ثلاثة الأصول، وقبل أن نواصل نود من الحاضرين من يسمع لنا مقدمة المتن التي سبق شرحها.
Im letzten Unterricht haben wir die Einführung in dem Buch gelesen bezüglich der drei fundamentalen Grundlagen. Und bevor wir inshallah weitermachen mit dem Unterricht heute, möchten wir von einem freiwilligen Bruder hören, der uns das auswendig, der auswendig gelernt wiedergibt.
طبعا التسميع باللغة العربية أو اللغة الألمانية لغير الناطقين بالعربية، فعايزين أخ باللغة العربية يكون حفظ مقدمة المتن.
Wir hätten gerne einen Bruder, der es auf Arabisch inshallah sagt, und einen Bruder, der deutschsprachig, der es inshallah auf Deutsch sagt.
أعطي الميكروفون. أعطي الشيخ حسن.
قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. أعلم أخي، أعلم رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم أربعين سائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأجل. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الأذى،
الصبر،
الصبر على الأذى فيه.
أحسنت أحسنت. هذا ما تم شرحه في اللقاء الماضي في مقدمة هذا المثل. طيب، عايزين أخ يكون يحفظ باللغة الألمانية من غير الناطقين بالعربية. وطبعا أنت تقول بالألماني والشيخ عبد الكريم هيترجمني إن شاء الله. نعم
نعم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. Bitte möge Allah mit dir gnädig sein, dass es vier Dinge gibt, die dir auferlegt sind zu erlernen. Das erstens das Wissen. Du meinst die Kenntnis über Allah, die Kenntnis über deine Propheten, die Kenntnis über die Religion des Islam mit Beweisen. Zweitens das Handeln danach.
Sehr gut. أحسن. إذن في الدرس الماضي وقفنا مع هذه التقدمة بين يدي ثلاثة الأصول، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، ما زلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، سورة محمد الآية 19. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا كلام المصنف ذكرا للأدلة على ما مضى. نستمع إلى كلامه مرة ثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل أي على ما سبق من هذه الواجبات الأربعة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، سورة محمد الآية 19. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم.
Es geht weiter mit den Worten des Autors bezüglich dieser Sache, die wir erwähnt haben, bezüglich dem Geduldigsein auf dem Weg des Aufrufens zur Religion Allahs Azza wa Jal. So sagt er weiterhin, und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, Surat al-Asr, wie ihr alle kennt, beim Nachmittag: Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen, und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Surat al-Asr, Sura 103. Al-Shafi'i, yani ein großer islamischer Gelehrter, rahimahullah, sagte: Hätte Allah Azza wa Jal seiner Schöpfung kein anderes Argument außer dieser Sura herabgesandt, so wäre sie für sie ausreichend gewesen. Ich wiederhole nochmal: Hätte Allah Azza wa Jal seiner Schöpfung kein anderes Argument außer dieser Sura herabgesandt, so wäre sie für sie ausreichend gewesen. Al-Bukhari, ihr kennt alle den Hadith-Gelehrten, Al-Bukhari rahimahullah sagte: Das Kapitel, das Wissen geht vor dem Wort, oder das Wissen geht dem Wort und der Handlung voraus. Der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt, und bitte um Vergebung für deine Sünden. Sura Muhammad, das ist Sura 47, Vers 19. So hat Allah mit dem Wissen vor dem Wort angefangen.
قوله رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك. الدليل في اللغة العربية بمعنى العلامة أو الإرشاد. الدليل بمعنى العلامة أو الإرشاد، وهو فعيل بمعنى فاعل أي بمعنى الدلالة. وشرعا يقصد بالدليل الآية أو النص الوارد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم
صلى الله عليه وسلم،
أو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعندنا أصول ثلاثة معصومة: كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وآله، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هناك أدلة أخرى، منها الاستحسان، ومنها الاستصحاب، ومنها القياس، ومنها المصالح المرسلة، ومنها مذهب الصحابي، ومنها شرع من قبلنا، ومنها العرف. هذه أدلة ثانوية، والأولى هي الأدلة الأصلية. فعندي الأدلة الأصلية الكتاب والسنة والإجماع. ثم هناك أدلة أخرى عند الأصوليين ذكرتها، والأدلة الأخرى لا تعمل إلا بموافقة هذه الأصول المذكورة آنفا: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فلا يجوز مثلا أن تقول بالمصالح المرسلة فيما خالف الأصول. إذن هذا عن مسألة الدليل ومعنى الدليل. ديننا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان، فهو ليس بالأهواء ولا بالآراء، ولكنه دين الدليل. والدليل إخوة الإيمان والإسلام، هذا تعريفه باختصار شديد. وأود أن أنبه إلى مسألة مهمة، هذه المسألة تدور حول الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل. هذا ما سوف أوضحه بعد أن يترجم لكم المترجم هذه الجزئية.
Der Sheikh macht weiter, indem er den Text, den wir gelesen haben, kurz auseinandernimmt. So hat der Autor gesagt, der Beweis dafür ist die Aussage Allahs. Was ist mit dem Beweis, mit dem Wort Ad-Dalil gemeint? Yani sprachlich gesehen bedeutet Ad-Dalil, kann man übersetzen mit einem Zeichen. Zum Beispiel mit einem Zeichen, das gesetzt wird. Islamisch gesehen bedeutet dies yani ein Beweis. Islamisch gesehen, aus islamischer Sicht, bedeutet dies ein Beweis. Und islamische Beweise lassen sich yani unterteilen in verschiedene Kategorien. Und wir haben die Kategorien, an denen man sich yani immer wieder festhalten muss, und die Reihenfolge einzuhalten. So gilt es, das Wort Allahs, Azza wa Jal, yani Al-Quran, danach die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und danach Ijma' al-Sahaba. Okay? Und danach der Konsens der Gelehrten oder Konsens der Sahaba, den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt noch andere Art und Weisen von Beweisen, sei es zum Beispiel das, was unter den Menschen früher bekannt war, oder wie gesagt, oder der Maßstab al-Qiyas, nach dem die Gelehrten handeln. Aber all diese Beweismittel oder all diese Art und Weise von Beweis kann man nur nehmen, wenn sie den ersten drei nicht widersprechen. Yani Quran, Sunna und Ijma' al-Sahaba. Das sind die Hauptbeweisquellen, an denen wir uns halten, wenn wir hier über islamische Rechtsprechung reden. So gilt es zu sagen, dass wir im Islam eine ganz klare Beweislinien haben, ganz klare Richtlinien haben, nach denen wir handeln sollten. Man sollte nicht nach seiner eigenen Meinung eine Entscheidung fällen, oder man sollte nicht sagen, nach meinen Gelüsten, oder mir kommt es so vor oder so vor, sondern dass man sich fest dran hält an die Beweise, an die Gesetzgebung bezüglich der Beweise, die wir im Islam hier überliefert haben. Das ist einmal Koran, Sunna und Ijma' al-Sahaba. Und der Sheikh macht jetzt inshallah weiter, indem er detailliert über die Beweisgebung spricht.
إذن علمنا أن الدليل آية من كتاب الله أو نص من سنة النبي عليه الصلاة والتسليم أو ما أجمع عليه الأصحاب. وفي حديث معاذ عندما أرسله النبي عليه الصلاة والتسليم إلى بلاد اليمن استوقفه النبي وسأله: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر، أي أن اجتهادي سيكون مطابقا للكتاب والسنة. ففرح النبي بقول معاذ وضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الدليل إما آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والتسليم، أو إجماع الصحابة، أو هناك القياس يسميه أهل العلم دليل عقلي، لأن فيه المجتهد يعمل عقله من أجل أن يأتي لمسألة فرعية بدليل من كتاب أو من سنة أو من إجماع، فيلحق تلك المسألة الفرعية بمسألة أصلية اتفقت معها في العلة حتى يطبق عليها الحكم الشرعي. الدليل قد يكون عام أو خاص، هذا ما يسمى بمرتبة الدليل. يبقى أنا عرفت الدليل إما آية أو نص في سنة النبي عليه الصلاة والتسليم، وهذا معناه أن المرء لابد أن يجتهد في معرفة الدليل، هذا ديننا. وليس معنى أن أقول الدليل أن يقصر البعض الدليل على الكتاب والسنة فقط، نقول لا، إذن أنت بهذا سوف ترد جهود العلماء واجتهاد العلماء، ترد تضرب بعرض الحائط، نقول لا، فأنت قد لا تفهم الدليل وتحتاج إلى من يبين لك الدليل من أهل العلم. فهناك جهود العلماء والفقهاء في هذا المضمار وفي هذا الباب، كما قلت عندنا القياس وعندنا اجتهاد وعندنا وعندنا، وكل هذا أيضا من الأدلة. إذن لابد من الرجوع لأقوال العلماء من سلف الأمة، فهم الذين يشرحون لنا الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. إذن مرتبة الدليل بقى، ننتقل لمرتبة الدليل، هذا كان تنبيها. مرتبة الدليل، الدليل اللي عندي ده الكتاب أو السنة، هل هو عام أم خاص؟ نضرب لذلك مثالا حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: كل مسكر حرام، أو كما قال النبي، اكتبوا هذا الحديث: كل مسكر حرام. هذا هو الدليل، نص من سنة النبي عليه الصلاة والتسليم، واضح؟ طيب ما مرتبة هذا الدليل؟ أقول لك هذا الدليل عام، دليل عام يقول فيه النبي عليه الصلاة والتسليم: كل مسكر حرام، فهو يعم جميع المسكرات، واضح؟ يعم جميع المسكرات، بل ويعم جميع المكلفين، يعم جميع المكلفين، يعني كل مسلم ومسلمة، عاقل عاقلة، بالغ بالغة، مكلف مكلفة، خلاص الدليل ينطبق عليه. يبقى ينطبق على جميع المسكرات وعلى جميع المكلفين من المسلمين والمسلمات، فده اسمه مرتبة ايش؟ الدليل. طيب ننتقل الى مناط الدليل. مناط الدليل الحالة التي ينسحب عليها الدليل في الواقع. هذا الدليل يطبق على من وعلى ماذا؟ إذن المقصود بمناط الدليل أي الحالة الواقعية التي ينسحب عليها هذا الدليل المذكور. فهمتم يعني ايه مناط دليل؟ طيب عرفنا المسألة اللي بين ايدينا، عندنا الدليل نص من سنة النبي
صلى الله عليه وسلم،
مرتبته عام في جميع المسكرات وفي على جميع المكلفين من المسلمين والمسلمات. طيب أود أن أنزل هذا الدليل وأعرف مناطه، وهذا ما سوف أبينه بعد أن يترجم المترجم.
Wie wir vorhin erwähnt haben, es gibt verschiedene Quellen dafür, dass man seine Beweise entnimmt. Einmal Koran, Sunna und Ijma', Sahaba. Beweis dafür oder ein Hadith, der dies sehr gut widerspiegelt, ist der Hadith, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu in den Jemen geschickt hat, um die Botschaft zu verbreiten. So sagte er ihm: Ja Mu'ad, mit was wirst du richten? So sagte er ihm: Mit dem Buche Allahs. Und wenn du da yani, keinen Erfolg finden wirst oder wenn du da keinen Beweis dafür, dann mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du da nichts vorfindest, dann strenge ich mich so sehr an, ohne yani, kurz zu treten. Yani, damit wollte er sagen, ich werde mich so sehr anstrengen, um das Richtige zu finden oder um die richtige Entscheidung zu treffen, damit sie yani, konform ist mit Koran und Sunna. Yani, damit wollte er sagen, ich werde mir so sehr anstrengen, eine Entscheidung zu treffen, die nicht dem Koran und nicht der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerspricht. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und hat ihm auf die Schulter geklopft und hat ihm gesagt: Alhamdulillah, dass Allahs Gesandter so einen Gesandten hat, dass Allahs Gesandter so einen Gesandten hat, der damit richtet, womit die Wohlgefälligkeit oder das Wohlgefallen Allahs und das des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreicht wird. Also halten wir fest, auch wenn die Gelehrten sich anstrengen, eine Entscheidung zu treffen, so darf diese niemals dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersprechen. Der Beweis, den wir ernannt haben, oder die Beweislage, die wir genannt haben, kann entweder allgemein sein oder speziell. Okay, ein Beweis, ein Vers oder ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kann entweder allgemein für die ganze Menschheit zum Beispiel sein, oder er kann speziell für eine bestimmte Personengruppe sein. Okay? Und deswegen sagte der Sheikh, sollte man sich immer wieder anstrengen, um die Beweise zu lernen. Jeder von uns sollte sich auf den Weg geben, die Beweise für seine Handlungen zu lernen. Und ebenfalls immer zurückkehren zu den Leuten des Wissens, weil es mag sein, dass du einen Vers liest oder einen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liest und du verstehst diesen eigentlich nicht genau. Deswegen immer zurückkehren zu den Gelehrten, damit sie dir klar und deutlich diesen Beweis erläutern, wofür er wie gehandhabt wird. Wir geben ein Beispiel, um die Reihenfolge zu nennen. Ein Beispiel, das ich gebe, und dann könnt ihr antworten, ob dies ein allgemeines Urteil ist oder ein spezielles Urteil. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, alles Berauschende ist haram. Ist dies ein allgemeiner Beweis oder ein spezieller Beweis? Allgemeiner Beweis, genau. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, alles, ja, damit erwähnt er alles Berauschende. Alles Berauschende ist haram. Und ebenfalls, er hat alles Berauschende verallgemeinert und er hat aber auch die Personengruppe genannt, yani indirekt genannt. Und damit ist gemeint, für jeden, der das Reifealter erreicht hat und den Verstand hat und in das Alter gekommen wird, dass der Stift erhoben wird für ihn, für all denjenigen, die darunter fallen, ist diese Sache genannt. Okay? Erwähnen wir es nochmal, damit es inshallah klar und deutlich ankommt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, alles Berauschende ist haram. Alles, was berauscht, ist haram für jeden, der in das Reifealter islamisch gesehen gekommen ist. Yani für jeden Muslim, der das Reifealter erreicht hat. Und hier sehen wir, ist dies ein Beweis dafür, um eine allgemeine oder ein allgemeines Urteil zu sprechen. Ebenfalls muss man diesen Hadith yani dann runternehmen und zu sehen, auf welchen Zustand dieser Hadith gegeben wurde. Und das ist das, was der Sheikh jetzt inshallah weiterhin erläutern wird.
إذن الآن تعالوا بنا لنطبق هذا الدليل العام، كل مسكر حرام، ونبين مناطه أي مناط الدليل. أنتم الآن تعيشون في دول الغرب، تحديدا في ألمانيا، بتسمع عن بعض المشروبات التي تسمى بغير أسمائها، منها مثلا يقول لك مشروب اسمه الشمبانيا، مشروب اسمه الويسكي، مشروب اسمه الفوديكا، مشروب اسمه النبيذ، وتعددت الأسماء، والسم سم، والخمر خمر. واضح؟ فأنت تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام. كلام جميل. ده الدليل اللي عندي العام. نقول لك الشمبانيا مسكرة أم لا؟
مسكرة.
من يجيب؟ مسكرة. إذا حكمها حرام. يبقى أنت هتنزل الدليل عندي على الحكم بتاعت المسألة اللي في الواقع دي. جزاك الله خير. نسأل نفسنا الشمبانيا مسكر أم غير مسكر؟
مسكر.
إذن حكمها
حرام.
حرام. نسأل نفسنا الفوديكا مسكر أم غير مسكر؟
مسكر.
مسكر حرام. النبيت مسكر أم غير مسكر؟
مسكر.
إذن حكمه
حرام.
حرام. فوجئت إن في مشروب اسمه الشاي
حرام.
هل ننزل هذا الحكم العام على الشاي والحرام ولا حرام أنا الشاي ابن الايه؟ احنا عارف ان الكوبايه لسه جايه. فنسالك الشاي ده مسكر تقول لي
لا.
لا. يبقى حكمه ايه؟ حلال مباح. واحد يروح جايب يقول لك كل مسكر حرام يقول لك الشاي حرام. هو جاب الدليل صحيح صحيح؟
نعم.
لكن تنزيله ايه؟ فاسد خاطئ. فالمناط بتاعه غير منضبط. فهمت حاجه؟ يبقى كل مسكر حرام. خلاص القاعدة عندي عامة. أي مشروب يسكر يعني يخامر العقل فيغيب العقل أو يتلاعب بالعقل حكمه التحريم. حكمه التحريم. هم بقى يسموه بغير اسمه هيقول لك بقى مشروبات روحية أو فوديكا أو شمبانيا أو عدد الأسماء لأنك لسه هتلاقي أسماء كثيرة جدا. أنا مش عارف إيه الأسماء اللي عندكم هنا عبد الكريم كمان. في حاجات تانية اسمها؟
في البير
معروف أوي.
الفيسكي مثلا.
الفيسكي قلت أنا. حاجة تانية غير الحاجات دي. البيرة.
البيرة معروفة.
البيرة معروفة طبعا لازم معروف. الحاجات دي ما شاء الله شطار فيها. البيرة والبعض يسميها الجعة. جعة جعة. مش مشروب مسكر أو حرام. خلاص كمان بيضحكوا عليك يقول لك فيه بيرة من غير كحول. يا أخي عيب عليك. حاجة اسمها بيرة من غير كحول. العلماء أجروا عليها التحليلات فوجدوها خمرا ولكنه ضحك على الناس. ضحك على الناس. فحكمها التحريم. خلاص كده. يبقى ده بالنسبة لمناط هذا الدليل. هذه مسألة عرفنا من خلالها ايه المقصود بالدليل، ايه مرتبة الدليل، ايه مناط الدليل. اشرح هذا ان المسألة في حاجة الى مزيد بيان وتوضيح. نعم.
يعني للشيخ redet jetzt sehr, sehr detailliert über diese Sache bezüglich der Beweise, wie man diese Beweise richtig anwenden soll und wie man sie auch falsch anwenden soll. Zum Beispiel, nachdem wir dieses Beispiel genannt haben, der Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alles Berauschen ist haram und kurz darüber geredet haben, ob dieser Hadith allgemein oder speziell ist. Der Sheikh gibt ein Beispiel, zum Beispiel wir hier, die in dieser Gesellschaft leben, hier in Deutschland, sind ja mehr umgeben, sage ich mal, oder sehr oft umgeben, von alkoholischen Getränken, sei es jetzt Champagner oder Wodka oder Whisky oder Bier oder ähnliches, okay? Die Namen, die gegeben wurden, sind sehr, sehr verschiedene Namen. Aber das Objekt an sich, yani die Sache an sich, ist immer das eine und selbe. Es dreht sich um Alkohol, es dreht sich um berauschende Mittel. Du hast diesen Beweis und du hast diese Getränke. Um diesen Beweis yani richtig anzuwenden, wie wir es eben gesagt haben, im richtigen Zustand anzuwenden, ist, dass du fragen kannst, yani zum Beispiel, Wodka, ist Wodka halal, ist Wodka berauschend oder ist Wodka nicht berauschend? Ich frage euch.
Berauschend.
Ist berauschend. Das heißt, das Urteil daraus zu entnehmen ist verboten. Champagner zum Beispiel, ist es berauschend oder ist es nicht berauschend? Berauschend. Das Urteil daraus zu entnehmen ist verboten. Und genauso kannst du es machen mit allen Getränken. Zum Beispiel Bier, ist es berauschend oder ist es nicht berauschend? Ist es berauschend? Nein. Also Folge dessen ist es haram. Und so kannst du den Beweis richtig anwenden auf die verschiedenen Getränke. Das Beispiel zum Beispiel vom Tee. Er kommt dir zum Beispiel und er sagt dir, der Tee, okay, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, alles Berauschende ist verboten. Dann hat er diesen Beweis, der eigentlich richtig ist, die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er auf das falsche Objekt, yani hat es auf die falsche Sache angewendet, indem er es auf den Tee angewendet hat. Denn Tee, ist Tee berauschend oder ist Tee nicht berauschend? Das heißt, halal. Und so kannst du diesen Beweis, diese Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anwenden auf die verschiedenen Getränke, um dann richtig anzukommen zum Endurteil, ob es halal oder ob es haram ist. Und so, das nennt sich im Arabischen Animanat Dalil, dass du diesen Dalil, dass du diesen Beweis auf die richtige Art und Weise anwendest, auf die richtige Art und Weise das Urteil daraus entziehst. Wie zum Beispiel auch alkoholfreies Bier. Yani, sie nennen es zwar alkoholfreies Bier, aber der Sheikh hat gesagt, nachdem die Wissenschaftler in diesem Bereich yani, geforscht haben, haben sie eigentlich entdeckt, dass trotzdem noch Alkohol enthalten ist. Also es ist eigentlich, dass man die Leute auf den Arm nimmt und man veräppelt die Leute, indem man ihnen sagt, es ist halal, es ist alkoholfrei und so weiter und so fort. Jedoch haben sie rausbekommen, dass da trotzdem Alkohol enthalten ist. Also fällt es auch unter diesen Deckmantel, es ist berauschend, also ist das Urteil daraus ebenfalls haram. Und jetzt geht es weiter detailliert in diese Beweislage, inshallah. Und der Sheikh macht jetzt weiter.
Dalil al-Akhar. An-Nabi alayhi salatu wa sallam, kama ta'lamun min nusus al-Sunnah, أنه كان يصلي فينا عليه أنه كان يصلي فينا عليه أي يلبس الحذاء عند الصلاة كذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضهم أجمعين وفي الحديث أن النبي كان يصلي يوما أثناء الصلاة خلع النبي عليه الصحابة رأوا نبيهم عليه الصلاة والتسليم خلعا عليه فخلعوا نعالهم أثناء الصلاة فلما فرغ النبي عليه الصلاة والتسليم سألهم لما خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا شوف المتابعة اتباع هدي النبي عليه الصلاة والتسليم قال لهم النبي مبينا العلة من خلعه لقد جاءني جبريل عليه السلام وأخبرني أن في نعليك أذى يعني علة خلع النعلين إن النعل كان فيه أذى يعني نجاسة فخلع النبي عليه الصلاة والتسليم هذه عندي دليلها دليل الصلاة في النعلين خلاص كده الدليل صحيح خلي بالك قوي عشان ناخد بقى دليل ونحط على المناط على طول عشان نعرف التطبيق الصحيح من الفاسد للدليل مباشرة يبقى أنا عندي دليل الآن طيب الآن فجأة وإحنا في المسجد هنا في سلطة بخ كنت في ألمانيا كده الشيخ جه من الخارج بالحذاء بتاعه وراح داخل المسجد ومعاه المترجم المدعى عبد الكريم ده لابس الحذاء ماشي كده وكما ترون المسجد مفروش بالسجاد تبش كان بلغة الألمان خلاص كده والإخوة كل شوية نظفوا اسمها إيه دي؟
شتوب زوجة
المكنسة دي الكهربائية ودخل الشيخ ومعاه المترجم بتاعه ويصلوا مثلا صلاة الظهر الله أكبر لابسين الأحذية بعد ما خلصوا الأخ إقبال الأخ محرم الأخ برهان جاءوا مسرعين السلام عليكم وعليكم يا شيخنا كيف تصلي في المسجد بالنعلين راح الشيخ غضب وقال لهم إنها السنة ألا تعرفون سنة النبي هكذا ونهرهم وطبعا التابع له على نفس شكلة شيخه راح غضب وضحك مش عارفين السنة وعاملين لي طلبة علم ومسؤولين عن مساجد الأخ حسام ده جالس من طلاب العلم قال يناقش الشيخ السلام عليكم فضيلة الشيخ بارك الله فيك أخبرنا بدليلك على الصلاة في النعلين في المسجد ذكر الشيخ الحديث كلام الحديث صحيح أحسنت طيب يجي حسام يسأل سؤال آخر من باب التأدب والتعلم يقول وهل مسجد النبي عندما صلى فينا عليه كان كحال مسجدنا هذا بدأ الشيخ يفكر قال حسام صف لنا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فالشيخ قال مسجد النبي كان من الطوب اللبن طوله 100 ذراع عرضه 100 ذراع حصباؤه من الحصى سقفه من الجريد الله أكبر إذن لم يكن هناك فراش في مسجد رسول الله نعم ما كانش فيه تبيش نعم ما كانش فيه سجاد ما فيه سجاد لذا صلى النبي بنعليه فالأخ حسام قال إذن شيخنا عندما يكون مسجدنا كحال مسجد النبي نصلي في نعالنا قال له الشيخ أحسنت إنما فعلت هذا لأختبر مدى التمكن في طلب العلم فقد مكثنا بينكم سنين عمر نبين لكم الأحكام، فأردت أن أختبر فيكم هل حصلتم أم لا. إذن الدليل صحيح والمناط فاسد غير صحيح، فقد يأتي المرء منا بدليل صحيح لكن لا يحسن إسقاطه على الواقع، وهذا هو الفساد في الاستدلال. نعم.
Das weitere Beispiel, das wir erwähnen, ist die Überlieferung bezüglich des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das über ihn überliefert wird, dass er in der Moschee gebetet hat und dabei seine Sandalen nicht ausgezogen hat. Er hat gebetet mit seinen Sandalen. Und so haben die Sahaba ebenfalls mit ihm gebetet in den Sandalen. Während dem Gebet hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Sandalen ausgezogen. So haben die Sahaba ebenfalls ihre Sandalen ausgezogen. Nach dem Gebet, nachdem sie das Gebet beendet hatten, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie gefragt, wieso habt ihr ihre Sandalen oder wieso habt ihr eure Sandalen ausgezogen? So sagten die Sahaba, so sehr war die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Sunna, so antworteten die Sahaba, wir haben gesehen, dass du deine ausgezogen hast, so haben wir unsere ebenfalls ausgezogen. Und so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe sie ausgezogen, weil während dem Gebet Jibril alaihi salam zu mir gekommen ist und hat mir verraten, dass ich in meinem Sandal eine gewisse Unreinheit befand, so habe ich sie während dem Gebet ausgezogen. Okay, das ist der Beweis, den wir jetzt behandeln. Angenommen, ein Beispiel, der Scheich kommt mit seinem Übersetzer in die Moschee, in diese Moschee zum Beispiel in Sulzbach, er kommt von weiter weg, und er kommt rein mit seinen Schuhen und der Begleiter, der mit ihm dabei ist, hat ebenfalls seine Schuhe an oder seine Sandalen, wie man es nennen mag, und sie beten das Duhr-Gebet zum Beispiel in der Moschee mit ihren Schuhen. Nach dem Gebet kommt sofort der Bruder Iqbal oder Bruder Muharram oder Bruder Burhan zum Sheikh und sagen, ja Sheikh, was machst du da? Wie kannst du so beten? Wir haben hier einen Teppich, den wir immer wieder reinigen müssen und so weiter und so fort. Und du kommst hierher und du betest mit deinen Schuhen. So sagt der Sheikh dann und sein Begleiter, das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seid ihr so schwach im Wissen? Und er lacht sie aus und sagt ihnen, seid ihr so schwach, dass ihr nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennt? Und sie gehen weg. Danach kommt der Bruder Hussein, so bescheiden wie er.
Ich wollte es nur tergen. Tabe Sheikh. Hadritak. Na, cool.
Also der Übersetzer ebenfalls handelt so wie der Sheikh.
MashaAllah.
Der Übersetzer handelt ebenfalls wie der Sheikh und er gibt sich auch großmütig und sagt ihnen, wie könnt ihr, ihr habt so wenig Wissen, wie könnt ihr nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennen, und er schickt sie fort, indem er auf sie herabschaut und sagt, ihr kennt nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was seid ihr für welche? Okay? Danach kommt der Bruder Hussam und er sagt ihm, ja Sheikh, ich habe dich gesehen, dass du in deinen Schuhen betest und ich wollte nur kurz mit dir diskutieren und nachfragen, wieso du so gehandelt hast. So sagt ihm der Sheikh, oh Hussam, kennst du nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So die Überlieferung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in seinen Sandalen gebetet und seine Sahaba ebenfalls in der Moschee drinnen. Und so sagt Hussam zu ihm, ja Sheikh, kannst du uns vielleicht kurz erklären oder erläutern, wie die Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgebaut war? So wird der Sheikh erklären, dass sie so gebaut war und das Dach bestand so und der Boden war so. Und dann wird Hussam sagen, also hatte diese Moschee, ja Sheikh, keinen Gebetsteppich? Nein, hatte sie nicht gehabt. So hatte diese Moschee ebenfalls keinen Teppich, wie wir es hier in der Moschee haben. So sagt der Sheikh ebenfalls, stimmt, es gab auch keinen Teppich zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so wird der Sheikh langsam nachdenklich. Und so sagt Hussam, ja Sheikh, kann es sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gebetet hat in seinen Sandalen? Genau aus dem Grund, weil es kein Teppich und kein Gebetsteppich war, den man verunreinigen konnte in der Moschee. Und so sagt ihm der Sheikh, richtig, du hast richtig gehandelt, Hussam. Ich bin so lange schon unter euch und bringe euch die Religion bei. Und ich wollte euch nur prüfen, ob ihr die Beweise kennt und ob ihr wisst, wie man die Beweise richtig anwenden sollte. Also halten wir fest, es gibt diesen Beweis oder es gibt diese Überlieferung oder diese Erzählung über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er in der Moschee gebetet hat mit seinen Schuhen. Wenn dies nun jetzt jemand macht und er kommt hier in diese Moschee und betet mit seinen Schuhen, so hat er den richtigen Beweis genommen. Ja, der Beweis ist richtig. Er kennt ihn vielleicht sogar perfekt auswendig, das ist richtig. Aber er hat ihn an der falschen Art und Weise oder an der falschen Stelle hat er diesen Hadith benutzt und angewandt. Also ist diese Beweisführung falsch. Also ist genau diese Beweisführung falsch, obwohl der Beweis richtig ist, weil es an der falschen Stelle dieser Beweis benutzt wurde. So viel zum Thema, die richtigen Beweise an der richtigen Stelle anwenden, um damit ja nicht debattieren zu können, um zu sagen, das ist so oder das ist so.
إذن المناط الصحيح لحديث الصلاة في النعلين ممكن تطبقه في نفس البيئة دي. حضرتك في الجامعة حضرت صلاة الظهر، هتصلي مع بعض الإخوة في غرفة في المكتب عندك، الغرفة ما فيش فيها فراش، نقول لك الآن تحقق لك مناط الدليل، صلي في نعليك مدام النعلان نظيفين. حضرتك في سفر في استراحة على الطريق السريع ركنت السيارة عشان تصلي، هتصلي في الطريق، ما فيش فرش طبعا في الطريق، هنا لك أن تصلي في نعليك. فالمناط هنا صحيح. أما أن تأتي إلى مسجد به الفراش تقول لي هصلي في النعلين، يبقى أنت جئت بحديث أو بدليل صحيح لكن أسأت في مناطه، والمناط باطل وفاسد وليس بصحيح. هذه واحدة. ننتقل الآن أيضا في نفس الباب، واعذرونا سوف نأخذ من وقتكم بعضا من الوقت لأهمية الأمر. يأتي من يقول لك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، الدليل صحيح. يقول من هذا الحديث استدل على جواز الاحتفال بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صام هذا اليوم، والعلة أنه اليوم الذي ولد فيه النبي، جاء بدليل صحيح. وبدأ يستدل على حالة في الواقع هي مناط الدليل. نقول مهلا أنت جئت بالحديث الصحيح، نعم دليل صحيح، ولكن المناط فاسد وليس بصحيح. كيف يا شيخ؟ نقول عليك أن تحسن الاستدلال، وإن أردت أن تأتي بدليل فإن الكلام له سابق وله لاحق، والجزء الذي استدللت به ليس هو الحديث بكامله، ولكنك اقتطعت جزءا من حديث طويل. عشان كده أقول لك مهم جدا لطالب العلم أن يكون مؤصلا علميا، عنده تأصيل شرعي. فنقول له إن حديثك هذا الذي استدللت به كما ذكرت جزء من حديث طويل، فعليك أن تأتي بالحديث بكامله، لأن الكلام لا ينضبط إلا إن جمعت جميع أطرافه. ما تجيش زي بعض المدلسين من أصحاب الأهواء ممن ينتسبون للعلم عليك السلام، يعمل لك حاجة ما قص ولصق. يجيب لك مثلا الشيخ أنا بدي محاضرة ساعه، ماشي كده، يروح معلق على جزئية فقط أثناء الدرس، ولتكن مثلا عندما سألتكم عن المشروبات وإسقاط حديث كل مسكر حرام، وجيت ذكرت في النص الشاي، فعبد الكريم قال حرام، يروح خد الجزء دي بس، خلي بالك قوي. طب والشاي؟ فده له ايه؟ حرام طبعا، صحيح؟ يروح جايب الجزئية دي فقط، جاب الشيخ وجاب عبد الكريم والشيخ بيتكلم عن الشاي، راح قال له ايه؟ خلاص كده؟ ما جابش الكلام من الأول، وما جابش تعليق الشيخ على كلام عبد الكريم، فهمت حاجة؟ يروح حطلك على اليوتيوب يقول لك شيخ في ألمانيا يحرم الشاي ويستدل عليه بحديث النبي كل مسكر حرام، صحيح؟ طبعا أي حد هيدخل ويشوف فصح ده قاله، هو الشيخ قاعد وجنبه المترجم، جاب الأول الدليل فوق، لما جه يسكتوا على المناط راح جاب الشاي وقال له حرام، على طول بقى الاتهامات تكال لك، وتلاقي اللي يروح خبطك حكمين ثلاثة. انت تفصيل الأحكام عندهم جاهزة، هو أصلا بيتلك عشان يديك الحكم، فاهم كده؟ تك 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 وعدي. ده بنسميه تدليس، تشويه، مراد. في بعض الناس عندهم خبص طوية من أجل إسقاط العلماء، لطائفة من الناس نسميها أو يسميها العلم بالسبابة، لا هم لهم إلا السب والطعن في العلماء، فلهم مهمة عجيبة تنفير الناس عن العلماء والدعاء، هذه مهمتهم، هذه مهمة وهذا مقصدهم، عملهم الله تعالى بعدله، لأن المقصد يظهر من التصرفات ومن الأفعال، لا نحكم على النيات والمقاصد، ولكن من خلال ما يفعلون وما يقولون تستدل على ما تنطوي عليه نياتهم بأفعالهم الخبيثة. واضح؟ فبيعمل إيه؟ قص ولفق. نقول لك لا، إن كنت من أصحاب العدل فعليك أن تأتي بالمحاضرة كاملة من بدايتها إلى نهايتها، هكذا يستقيم الفهم. فهؤلاء الذين استدلوا على جواز الاحتفال بمولد رسول الله بهذا الجزء من الحديث عملوا نفس المعضلة، جاب الكلام من الوسط، الكلام له سابق وله لاحق، عشان نفهم الوسط ده لازم نأتي بالكلام من أطرافه جميعا، عشان كده قال العلماء من مفاتيح الفقه في الدين أن تجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة عشان يستقيم لك الفهم. فنقول يا قومنا إن حديثكم هذا الذي استدللتم به ورد عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن صيامه. جماعة جم سأل النبي عن كيفية صيام النبي عامة، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وببيعتنا بيعة. شوف أدب عمر، الله أكبر. فسئل النبي، ما لسه في الحديث هو، عن صيام الظهر، ما حكم صيام الظهر كله نصوم على طول؟ فقال لا صام ولا أفطر، يعني اللي يصوم الظهر لا صام ولا فطر، يعني هذا ليس من هدينا. طيب، سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن صيام يومين وإفطار يوم، قال ومن يطيق. فسئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن صيام يوم وإفطار يوم، قال ذاك صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فسئل النبي عن صيام الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أو قال بعثت فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم
صلى الله عليه وسلم.
نقول ها هو الحديث كما جاء معناه عند الإمام مسلم في الصحيح. إذن ما سئل النبي عن الاثنين لعلة صيامه فيه فقط، ولكن بيسأل عن كيفية الصيام عامة، لذا قال عن الاثنين ولدت فيه وأنزل علي فيه، فلا يجوز لك أن تنزل هذا الدليل الصحيح على بدعة ابتدعتها ومخالفة ارتكبتها، فليس فيه دليل على هذا، فمناطه هنا فاسد أن تستدل به على قضية إيه؟ الاحتفال بالمولد. نقول لا، بل النبي قال في حديث في أحاديث أخرى لا تتخذوا قبري عيدا، أن حتى ما تجوش عند قبري وتعملوا مولد أو احتفال، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال النبي. و وقال من تشبه بقوم فهو منهم أو كما أخبر النبي. إذن يأتيك بالدليل الصحيح ولكن لا يحسن تنزيله فأخطأ في المناط يكون الاستدلال فاسدا. نعم.
هذا مسؤول عن الظهر كله. ذكر الصوم يومين وإفطار يوم.
أربعة كده يوم.
Ebenfalls nehmen wir ein weiteres Beispiel, ebenfalls bezüglich noch mit den Sandalen kurz hinzuzufügen, also das Beten mit den Schuhen. Der Sheikh hat ein Beispiel gegeben, zum Beispiel wenn man in der Universität ist und es gibt einen Raum, sei es die Bibliothek oder ähnliches, und es gibt natürlich keinen Teppich da, da kannst du natürlich genau das vollziehen, dass du in deinen Schuhen betest oder in deinen Sandalen oder in deinen Schlappen, solange da keine gewisse Unreinheit enthalten ist. Oder ebenfalls, wenn du unterwegs bist auf Reise, du hältst an der Raststätte an, an der Autobahn und du betest mit deinen Schuhen, so ist es überhaupt natürlich auch kein Problem. Und weiter geht es mit einem weiteren Beispiel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt nach dem Fasten am Montag. Und er antwortete, dass er an diesem Tag geboren wurde. Okay? Das ist nicht der komplette Hadith für die Brüder, die mitschreiben wollen. Das ist nicht der komplette Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wir erwähnen vorerst nur einen Teil und ihr werdet gleich sehen, warum. Wurde gefragt nach dem Fasten am Montag, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das ist der Tag, an dem ich geboren bin. Yani ich wurde an einem Montag geboren. Manche von den Leuten, die genau diese Sache, die wir heute behandeln, wenn die falsch verstanden haben, dieses Handeln mit den Beweisen und die Beweisführung, haben diesen Hadith als Beweis genommen, um zu sagen, wir feiern diesen Tag als Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sie benutzen diese Aussage, um den Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu feiern, weil er genau hier gesagt hat, dass er an diesem Tag geboren wurde. So entnehmen sie daraus, dass es ein gewaltiger Tag ist, den es gilt zu feiern. Zu diesen Leuten sagen wir, dass sie den Hadith yani nicht richtig verstanden haben. Und es ist wichtig bei der Beweisführung, dass man den Hadith am Anfang nimmt und dass man den Hadith bis zum Ende hört, um den Hadith dann richtig zu verstehen. Es bringt nichts, nur bestimmte Teile daraus zu entnehmen. Und der Sheikh erwähnt, das ist das, was viele Leute heutzutage als Krankheit mit sich tragen. Sie entnehmen nur einen gewissen Teil, sie schneiden ein Video so zurecht, um Gelehrten schlecht zu machen oder ähnliches. Wie wir gesagt haben, yani es gibt verschiedene Personengruppen heutzutage, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Leute von den Gelehrten yani fernzuhalten und den Gelehrten schlecht zu machen und zu sagen, der ist so und der ist so. Und es wurde ganz leicht heutzutage, yani sie sagen, er ist das und er ist das und er ist nicht das und er ist nicht das und so weiter und so fort. Und sie verurteilen den Gelehrten, weil sie eine Sache falsch verstanden haben. Als Beispiel zu nehmen, heute in unserem Vortrag, der Sheikh hat geredet, über alles Berauschende ist haram. Danach hat der Sheikh gesagt, das Beispiel, nehmen wir nun das Beispiel vom Tee. Dann hat sein Übersetzer, so habe ich erwähnt, wenn ihr aus Spaß, weil ich wusste, dass der Sheikh versteht, habe ich die Bemerkung gegeben, dass es haram ist. Okay? Und der Sheikh hat dies natürlich verstanden. Dann hat der Sheikh gesagt, dann gibt es bestimmt manche Personengruppen, die entnehmen das, was der Sheikh gesagt hat, dann entnehmen sie das, was der Übersetzer gesagt hat, sie hören das Video nicht fertig, sie schneiden es genau hier und dann stellen sie es so ins Internet und sagen, Sheikh so und so aus Deutschland hat gesagt, dass der Tee haram ist. Hat gesagt, dass der Tee haram ist. Und dies, warum? Weil sie eine Sache falsch verstanden haben, weil sie es nicht bis zum Ende beobachtet haben, weil sie es nicht bis zum Ende verstanden haben. Und so nehmen wir, dass es diesen Hadith, manche Personen nehmen diesen Hadith, diesen Teil vom Hadith, wo er sagt, ich wurde an dem Tag geboren und sagen, das ist der Grund, diesen Tag zu feiern. Schauen wir uns den ganzen Hadith an. Der Hadith ist überliefert bei Muslim, rahimahullah, an Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Dieser besagt, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wurde gefragt nach seinen Fasten. Und so wurde er leicht wütend. Und so hat Umar, radiallahu anhu, gesagt, wir sind zufrieden mit Allah als unseren Herrn und mit dem Islam als unsere Religion und mit dem Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, als unseren Propheten. Dann wurde der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gefragt nach dem Fasten das ganze Jahr über. So hat der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, geantwortet, diese Person hat weder gegessen, noch hat sie gefastet. Diese Person hat weder gefastet, noch hat sie gegessen. Damit will er sagen, dass dies nicht zu der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört. Denn dies widerspricht der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und danach wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, wie ist es, zwei Tage zu fasten und einen Tag nicht? Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Art und Weise geantwortet und hat gesagt, wer ist schon dazu in der Lage? Und dann wurde er gefragt, nach einem Tag fasten und einen Tag nicht fasten. So hat er gesagt, das ist das Fasten von meinem Bruder Dawud alaihi salam. Dann wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt nach dem Fasten am Montag. So hat er gesagt, das ist ein Tag, an dem ich geboren bin und die Eingebung zu mir gegeben wurde. Und die Eingebung zu mir gegeben wurde. Yani erstmals die Eingebung zu ihm gegeben wurde. Also müssen wir zu diesen Leuten sagen, die nur diesen Teil vom Hadith nehmen und damit rechtfertigen, den Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu feiern, dass sie genau diesen Hadith falsch verstanden haben. Und sie haben nur einen Teil von diesem Hadith genommen und sie versuchen damit Dinge zu beweisen, die eigentlich nichts mit diesem Hadith zu tun haben. Deswegen, ganz wichtig, den Hadith, auch wenn die Aussage authentisch ist, der Hadith ist richtig, sollte man ihn an der richtigen Stelle anwenden. Sollte man ihn an der richtigen Stelle anwenden. Genauso ebenfalls, um zu zeigen, dass es nicht von der Sunna gehört, den Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, nehmt mein Grab nicht als Pilger oder Feierstätte und verehrt mich nicht in der Art und Weise, wie die Christen Isa alaihi salam verehrt haben, jedoch sagt, dass es ein Diener Allahs azza wa jal ist. Dies um zu zeigen, dass es uns nicht gestattet ist, Dinge zu machen mit seinem Grab oder zu feiern oder ihn zu nehmen, wie die Christen Isa alaihi salam genommen haben. Dies so viel, um den richtigen Beweis an der richtigen Art und Weise zu erwähnen. Und wir wiederholen nochmal, und wir wiederholen ein weiteres Mal, dass der Tee halal ist, solange kein Alkohol drin ist. Ja? Solange kein Alkohol drin ist, Tee ist halal. Falls es einen Bruder oder eine Schwester gibt, die das Video nur bis die Mitte gesehen haben, schaut es euch bitte bis zum Ende an. Okay, Tee ist halal, solange kein Alkohol drin ist. Das eben für die Araber, die es vielleicht verstanden haben, es war sehr leise gesagt, aber falls dies jemand falsch verstanden hat, schau bitte das Video bis zum Ende, lieber Bruder, lieber Schwester. Tee, solange kein Alkohol drin ist, ist halal, ist halal, ist halal.
قضية الهمة كمان كما ذكرت لكم ربما يكون في قص ولصق في بعض المواقف والمشكلة أن المشاهد أو المتلقي أحيانا يعطل نعمة العقل التي فيه يعني مثلا لو أخ خد المقطع بتاع الواد عبد الكريم قال الشاي إيه حرام ده مع أن في المشهد يا واد يا حسام جاية كوباية الشاي قدام الشيخ وبيشرب منها
مشكلة
ما عملتش أنت فكرك أيها المتلقي أو المشاهد هاي ازاي حرم وبيشرب الحمد لله ان كوبايه الشاي في ايديا وكنت بشرب عشان حتى لو حد عمل كده معنا يمكن حد يكون عنده كده يفكر شويه ازاي صحيح فاحيانا بعض من يسمون بطلبه العلم يقدسون شيخهم مثلا فكل ما يقوله الشيخ بادين ولا يخطئونه حتى وان انزل تنزيلات باطله ليه؟ إنهم خلاص انقادوا خلفه ولا يفكرون واضح دي مصيبة كبيرة جدا نفرق بين الأدب مع العلماء وحسن الطلب وبين التبعية العمياء التي تحمل على العصبية وتقديس الرجال فتراهم ودي طائفة موجودة في الأمة الآن يجرحون أكابر العلماء ولكن شيخهم ما يخطأش ولا يعاملونه بنفس الميزان فده دليل فساد شيخهم إمام الأمة العالم العلامة الفاهم الفهام مجدد العصر ابن صاحب المحنة صاحب مش خد بقى الألقاب الضخمة قوي دي شيخهم ده أعظم من النبي لا يخطئ جعلوه نبيا جعلوه معصوما لكن غيره يا ويله ولا خد عندك بقى عشان تعرف منهج العدل يا جماعة لا ينتصر فيه العالم أو الداعية لنفسه ولكن ينتصر للحق فتجد أمثال هؤلاء إن قضاهم ناقد يا ويلك خلاص يحفر لك قبر وتدفن بدلا من مناقشة النقد مناقشة علمية وحسن الاستماع للناقد لعل في كلامه بعض الحق تنتفع أنت به لا على طول السباب ويمكن خطبة كاملة يسب ويسقط ويغور ويصول ويفور وما أجابش عن النقد إلا بكلام عام عنده فصاحة عجيبة وتشدق ولكن ما أجبناش على النقد بطريقة علمية وبعلم عالم وفقه فقيه عشان ترسخ فينا قضايا العدل في الرد وفي النقد ويا سلام بقى ومن تحته من طلابه على نفس الشاكلة قاعدين بالمرصاد لأي حد بس يشير إلى شيخهم لكن تنتهك حرمات الله لا يتحركون، تصفك الدماء الحرام لا يتكلمون، تعطل الشرائع لا ينبثون، لكن تقوم الدنيا ولا تقعد إن انتقد شيخهم. يا رب سلم سلم، ما هذا يا قوم؟ إن الإسلام لا يعرف العصبية المقيتة، إنما يعرف العدل ويقره. فهذه قضية خطيرة جدا، نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم منها، وأن يعصمنا وإياكم منها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم.
Und um kurz wieder zurückzukommen zur Katastrophe mit dem Tee, und wie der Sheikh hat erwähnt, auch wenn man zum Beispiel hört, es gibt manche Menschen, die denken nicht mal dabei nach, wenn sie ein Urteil abgeben. Jemand hat zum Beispiel gesagt, es wurde aufgenommen, der Tee wäre haram, aber gleichzeitig sieht man, wie der Sheikh den Tee mit ruhigem Gewissen trinkt. Und diese Person, sie überlegt nicht, warum trinkt er trotzdem, wenn es haram ist, sondern er nimmt dir dieses Video, er schneidet es so zurecht und er legt es ins Internet. Und
hier kommt eine andere. والله بس دي مش باينه انها شاي. طب اوكي واحد تحت. مش عايزين مشاكل. بقول لك شوف حط كوبايه، شوف عامله ازاي، مش عارفين جواها ايه.
der Sheikh sagt, sie nehmen dir das Video, sie schneiden es so zurecht, ohne großartig zu überlegen, und sie stellen es online und sie verfluchen dich und sie machen vielleicht eine ganze Predigt über dich, indem sie dich schlecht machen, ohne Beweise zu nennen oder sonst irgendwas. Und dieser Sheikh, ihr Sheikh, er macht dich so fertig und er bearbeitet dich so, als hätte er dir ein Grab geschaufelt und du kannst rein dich legen und fertig, subhanallah. Und der Sheikh erwähnt oft sind die Schüler von solchen Shuyukh genau auf derselben Art und Weise. Sie folgen ihren Gelehrten blind. Ja, und man muss immer unterscheiden zwischen gutem Benehmen mit dem Gelehrten und hinterfragen und dem blinden Folgen. Du sollst niemals blind folgen einer Sache. Und so sagt der Sheikh, so denken sie, ihr Sheikh ist fehlerfrei. Alle Gelehrten können kritisiert werden und so weiter und so fort, außer ihr Sheikh, der ist fehlerfrei. Die haben ihm eine gewaltigere Stellung gegeben als dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so dass sie sagen, er wäre fehlerfrei. Und das ist eine große Krankheit heutzutage, die wir sehen. Wie der Sheikh erwähnt, ihre Schüler ebenfalls, du siehst, dass Kriege entstehen und Blut wird vergossen und das passiert hier und die Ungerechtigkeit und die Muslime werden so behandelt, aber sie sind komplett ruhig. Aber wehe, jemand greift ihr Sheikh an, dann antworten sie in einer Art und Weise, wie du sie dir nicht vorstellen kannst. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, sollte man immer unterscheiden zwischen dem guten Benehmen mit einem Gelehrten und Hinterfragen einer Sache und dem blinden Folgen, sodass wir nicht in diese Gefahr kommen, dass wir irgendeine Person blind folgen. So viel zu diesem Thema, dass man die Beweise an der richtigen Art und Weise anwenden sollte.
النبي لم يكن سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق، صلى الله عليه وسلم، هذا منهجه وهو قدوتنا وهو أسوتنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل يعلمنا النبي الرفق في الأمر كله. يهودي يمر على النبي، يهودي مش مسلم متأول أو مخطئ خطأ عارضا أو خطأ تأويل، مر على النبي فقال السلام عليك يا محمد، السلام الموت والهلاك، فماذا قال له النبي؟ قال وعليكم. عائشة تجلس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فغضبت وقالت السلام عليك ولعنة الله يا عدو الله، فغضب النبي وقال يا عائشة إن الله تعالى كتب علينا الرفق في الأمر كله، يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، أو ما سمعت؟ قالت أو ما سمعت ما قال يا رسول الله؟ قال سمعت وقلت وعليكم. يا عائشة إن دعاءنا يستجاب فيهم ولا يستجاب دعاؤهم فينا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذا منهج النبوة. مع رجل يهودي يسب النبي كيف عامله النبي؟ مش مع مسلم مخطئ قد يكون متأولا، ونبدأ نسقطه ونذبحه ونطمس الخير الذي عنده بخطبة، لأنه أخطأ خطأ أو بعض الأخطاء قد يكون فيها معذورا مجتهدا متأولا، مع أن مع أعداء الإسلام نعم ما بنتكلم ما بنوضح. خد عندك بقى الفزاعات الخطيرة أوي، خروج على الحكام. أي حكام يا قوم؟ أفيكوا الله يهديكم. فبيجيبوا الأدلة الصحيحة ولا يحسنون إسقاطها على واقع الأمة المسلمة، فهم حرب على أهل الإسلام ونعام على أعداء الدين. نسأل الله السلامة ولهم الهداية.
أمين.
قولوا أمين.
أمين.
هذه مشكلة خطيرة جدا. وبعد كده يجيب لك مثلا فتاوى لأئمة كبار أعلام ماتوا منذ أزمنة لم يعاينوا واقعنا اليوم، يقول لك العلامة الشيخ الألباني أفتى بكذا. مات الألباني رحمه الله تعالى، وما أفتى في واقع الأمة الآن في النوازل التي أحاطت، لو كان بيننا اليوم لا أنزل لكم الفتوى على واقع رآه وعاينه وعاشه رحمه الله تعالى. ولكنه التدليس على عوام الناس، لأن الشيخ من الأكابر، مع أنهم في نفس الوقت إن وجدوا عند الشيخ فتوى تخالف ما أرادوا لا يعرضونها. فمثلا تقرأ للشيخ رحمه، تسمع للشيخ رحمه الله تعالى فتوى في شريط صوتي شيخ الأبان رحمه الله تعالى، سئل سؤالا من سائل: إذا كانت حرب دائرة بين الإسلام والعلمانية فما الواجب على علماء الأمة، خاصة نحن نرى أن البعض يبدأ يطعن في بعض الجماعات العاملة للإسلام في مثل هذه الأوقات؟ فقال رحمه الله تعالى في معنى كلامي، وهذا كلام دقيق، قال: لا ينبغي إذا كانت الحرب بين إسلام وكفر وبين إسلام ومناهج كفرية، لا ينبغي لطالب علم فضلا عن عالم أن يتكلم في أخطاء من ينتسبون للإسلام، وإن كنا نختلف مع بعض الجماعات في بعض المناهج والأفكار، لكن لكل مقام مقال، وهذا ليس وقته، إنما إن دل يدل على هوى في النفس، وقد يكون كلامك يا هذا يصب في مصلحة الأعداء، فعليك أن تسكت. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. لماذا لا يأتون بهذه الفتوى؟ لأنها تخالف منهجهم، هم يريدون نهش كل من ينسب للإسلام، إنما أعداء الإسلام هم عليهم كالنعام، جعلوهم ولاة أمور وجعلوهم أمراء مؤمنين وجعلوهم وجعلوهم وجعلوهم، فنسأل الله لهم الهداية. آمين. نعم.
So, um mit diesem Thema abzuschließen, wie der Chef erwähnt hat, bezüglich dieser Leute, die die Gelehrten und die Schüler angreifen und so weiter und so fort, wegen Fehlern, die unterlaufen können, dass man vorsichtig sein sollte, was dieses Thema angeht, und nicht direkt anfangen sollte zu kritisieren und so weiter und so fort, sondern dass man sich zuerst mal ein Bild von der Lage machen sollte. So war nicht die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und so war nicht die Art und Weise der Salaf rahimahullah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über ihn wird überliefert oder es wird über ihn gesagt, dass er ein ruhiger Mensch war, der nicht die Leute angeschrien hat oder kritisiert hat oder die Leute verflucht hat und so weiter und so fort. Und das ist unser Vorbild, und dieses Vorbild sollte man versuchen, yani, anzustreben, um diese Position zu erreichen. Es wird überliefert, dass ein Jude, yani, wir halten fest, ein Jude kam am Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbei und er sagte ihm: Assalamu alaik, yani, damit ist gemeint, yani, der Tod und der Untergang ist für dich Und so antwortete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum. Wa alaikum wa alaika.
Wa alaikum.
Wa alaikum, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geantwortet. Yani in einer schönen Art und Weise, indem er gesagt hat, und auf euch. Und auf euch. Yani mit einer schönen, gütigen Art und Weise geantwortet, aber dennoch genau dasselbe wieder zurückgegeben. Und Aisha radiallahu anha war dabei gewesen. Und sie wurde wütend. Und sie hat gesagt, yani zu diesem Jude, der vorbeiging, yani der Tod und der Untergang und der Fluch Allah sei auf dir, du Feind Allahs. Und so sagte ihr der Prophet, so sagte ihr der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani hat ihr versucht beizubringen, dass man so immer anfangen sollte, mit guter Art und Weise zu antworten. Und so sagte ihm Aisha, ja Rasulullah, yani hast du nicht gehört, was er über dich gesagt hat? Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich habe es gehört und ich habe genau dasselbe geantwortet, ja Aisha, unsere Dua wird erhört und ihre Dua wird nicht erhört. Deswegen hat uns hier mit dieser Art und Weise der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht, wie man mit solchen Leuten umgehen sollte. Und man muss ganz speziell festhalten, yani hier war es ein Jude, yani ein Nicht-Muslim. Und heutzutage sehen wir Muslime, die sich zur Aufgabe gemacht haben, sobald ein Scheich oder ein Muslim einen Fehler macht, dass sie auf ihm rumtrampeln und ihn fertig machen und yani, wirklich förmlich den Kopf abhacken mit dem Fehler, den er gemacht hat. Ja? Und vergessen dabei, dass es eigentlich ihr Bruder oder ihre Schwester im Islam ist in diesem Falle und dass jeder Mensch einen Fehler machen kann und auch ein Gelehrter einen Fehler machen kann und die Schüler und so weiter und so fort. Aber diese Sache vergessen sie. Sie gehen ja nicht so in so einer harten Art und Weise vor, wie es niemand von uns ja nicht vorgelebt hat, von dem Salaf oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hier zu sehen, es war ein Jude gewesen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so gütig geantwortet. Ebenfalls sehen wir heutzutage viele Personen, yani die rufen um Khuruj und yani rebellieren gegen die Herrscher und dies und das und dies und das. Und sie nehmen yani richtige Beweise, authentische Beweise, und sie kennen diese Beweise auswendig, wie wir erwähnt haben, aber sie nehmen sie nicht auf den richtigen Zustand. Yani diese Beweise werden nicht auf die richtige Stufe gebracht. Yani vielleicht ist der Hadith oder die Aussage oder die Beweise, die sie nehmen, richtig, aber sie nehmen es auch nicht auf den richtigen Zustand. Yani ist es die Zeit zu rebellieren oder sind damit diese Herrscher gemeint oder diese Herrscher, wie soll man diesen Hadith verstehen? Und sie nehmen einfach nur den Beweis und sie sagen so und so. Und sie sagen, Sheikh al-Albani, rahimahullah, yani sie nehmen Gelehrte, die ein hohes Alter erreicht haben, die eine hohe Stellung unter der Bevölkerung haben und sagen, Sheikh al-Albani, um zu imponieren, yani um zu zeigen, guck mal hier, Sheikh al-Albani hat das sogar gesagt, Sheikh al-Albani hat das und das und das und das gesagt, rahimahullah. Aber vielleicht hat der Sheikh das wirklich gesagt, möge Allah so mit ihm gnädig sein, aber er hat nicht diese Zeit gelebt, er war nicht zu dieser Zeit. Er hat nicht das miterlebt, was jetzt zur Zeit passiert, sonst hätte er vielleicht eine andere Fatwa gegeben. Und man sieht oft genau diese Leute, die solche Krankheiten haben, dass sie Fatwa von genau diesen Gelehrten, die gegen ihre eigene Denkweise sprechen, diese Fatwa nicht nehmen. Okay? Sie nehmen das, was ihnen passt. Und wenn der Gelehrte vielleicht eine Fatwa gegeben hat, die gegen ihre eigene Denkweise spricht, so lassen sie diese Fatwa zur Seite und erwähnen diese nicht. Warum? Um zu zeigen hier, um zu imponieren, ja, dieser Sheikh hat das und das und das und das gesagt. Und deswegen sollte man, ja, ein Aufruf an jeden, dass man versuchen sollte, mit gütiger Art und Weise umzugehen mit Leuten, die einen Fehler machen oder mit einem Gelehrten, der so handelt oder so handelt, dass du versuchst, dich in seine Lage zu versetzen und dass du nicht so einer bist, der immer nur am Zeigen ist und am Verfluchen ist und am Kritisieren ist, sondern dass man zurückkehren sollte zu den Leuten des Wissens und die Stellung dieser Person kennenlernen sollte.
هذا مع التنبيه والتأكيد أنه ليس من منهجنا مطلقا الخروج على الحكام المسلمين وإنجاره، هذا منهج العدل، بل ولا نقول بتظاهرات تقع فيها المخالفات الشرعية وترتكب فيها المحرمات والمنكرات ويعتدى فيها أبدا، ولكن نبين مسألة مهمة وهي العدل. إن جئت بنص صحيح فعليك أن تحسن مناطة وأن تحسن تنزيلة وتتقي الله في الأمة، فربما بكلمة منك سفكت دماء، وقد حدث بفتوى بعض هؤلاء كم من دماء سفكت، وكم من أناس الآن يركضون تحت الأرض في التعذيب والتنكيل. يتحمل هؤلاء من الذين أفتوا والذين رضوا والذين شجعوا على ذلك أسام هؤلاء جميعا، وهي في رقابهم وفي أعناقهم، فما أعجب جرأتهم، أمر عجب، أمر عجيب. فعلى المرء أن يتأنى وعليه أن يعلم أن منهج سلف الأمة الغضب عند انتهاك حرمات الله، ولا يغضبون لأنفسهم أبدا. فهذا أحدهم جلس يوما في مجلس العلم يدرس الطلاب، أثناء المجلس دخل سفيه فقال للعالم، أيها العالم أنت رجل فاسق، تعال أنت اليوم قلها لأحد هؤلاء في مجلسه. وانظر ماذا ترى، ماذا يحدث لك؟ الله أكبر. فنظر إليه العالم وقال: يا أخي، انظر إلى أدب العلماء، علماء السلف، يا أخي إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى، لا ينتصرون للنفس أبدا، إنما ينتصرون للحق بالدليل. فعلينا أن نتعلم العدل وألا نتعصب للرجال، وعلينا أن نتذكر أقوال الفقهاء الأربعة رضي الله عنهم، قال مالك وقال أبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد جمل بنفس المعنى. قال مالك عندما وقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. أبو حنيفة قال: إذا رأيتم قولي يخالف هدي النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وفي معنى هذا قال أحمد رحمه الله تعالى. هكذا كان، لا عصبية إلا للكتاب والسنة، للمنهج، لكن أن نغضب للنفس وأن نكسر عظام من ينتقدنا ولا نسمع له، هذا منهج لا نعرفه ولا نقره ولا نؤيده، ونرده على من جاء به كائنا من كان. ثم أقول: ولا تغتروا بفصاحة فصيح وقوة خطيب، فإن الصحابة وهم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما كانوا قليل الكلام كثير العمل. واضح؟ ولكن من جاء من بعدهم بدأ يكثر الكلام، وربما تجد قليل من العمل. فليست الفصاحة وليست العنتريات في الخطب دليل صدق وعلم وورع أبدا. فكما ذكرت وأذكر، إمام الاعتزال واصل ابن عطاء كان لا يحسن أن ينطق حرف الراء، ومن شدة فصاحته وإتقانه كان يخطب خطبة كاملة لا يذكر كلمة فيها حرف الراء، وهو إمام للمبتدعة والمتكلمين. فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعملوا قواعد العدل في الحب، ولا يتعصبون للرجال، بل نتعصب للحق. هذا ما أردت التنبيه عليه.
الرجل لما دخل على المجلس قال له: يا شيخ، أنت
طلب فاسد.
Deswegen sagt der Sheikh abschließend zu diesem Thema: Man sollte gerecht sein, wenn man einen Hadith nimmt, soll man diesen Hadith an der richtigen Stelle anwenden, weil vielleicht ist es ein Wort, das du sagst, oder das ein Schüler sagt des Wissens, oder ein Sheikh sagt, der Grund dafür, dass das Blut der Muslime vergossen wird. Und das ist das, was wir heutzutage ebenfalls sehen: Leute, die falsche Beweise nehmen, in der falschen Art und Weise anwenden und somit mehr Leid der Umma zugefügt worden ist. Und man sollte immer trotzdem mit Respekt umgehen, wenn man mit einem Gelehrten umgeht oder ähnliches. Um ein Beispiel zu zeigen: Ein Scheich saß mal in seiner Runde und hat den Leuten das Wissen beigebracht. So kam eine Person zu ihm rein und hat ihm gesagt: Oh, du und so, du bist ein Frevler. Und hier erwähnt der Scheich: Versuch das mal heutzutage zu machen. Geh mal zu einem Scheich in die Runde, sag ihm einen kleinen Aufruf, dass man es jetzt machen sollte. Man sollte sich das vorstellen. Gehst du ihm rein und sagst ihm: Du und so, du bist ein Frevler. Wie er antworten wird und wie seine Schüler antworten werden und wie man dich fertig machen wird. Und so sehen wir, dieser Mann kam ihn rein, hat ihm gesagt: Du und so, du bist ein Frevler. Und dann hat ihm dieser Gelehrte in einer schönen Art und Weise geantwortet, um uns beizubringen, wie man damit umgehen sollte, und hat ihm gesagt: Wenn es so ist, wie du sagst, möge Allah azawajal mir vergeben, und wenn es so und wenn es nicht so ist, wie du sagst, möge Allah azawajal dir vergeben. Und das ist die schöne Art und Weise, wie man umgehen sollte. Und man sollte immer wissen, dass auch die vier Rechtsschulen, die sind alle mit derselben Botschaft gekommen, dass man sich daran halten sollte, an der Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik zum Beispiel, als er einen Unterricht gehalten hat, hat gesagt: Yani jedes Wort kann genommen oder yani abgewendet werden, außer das Wort diesen, hat das auf das Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt. Abu Hanifa rahimahullah hat gesagt, yani wenn mein Wort dem Hadith widerspricht, so nimm dieses und schmeiß es gegen die Wand. Und Shafi'i und Imam Ahmed rahimahullah haben ebenfalls yani alle, vielleicht verschiedene Worte, aber alle mit derselben Botschaft gekommen, indem sie gesagt haben, yani wenn der Hadith richtig ist, so ist es mein Madhab. So sollte man nicht irgendeinem Gelehrten blind folgen oder ähnliches, sondern versuchen sollte, dem Manhaj des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Und man sollte sich nicht blenden lassen von irgendwelchen Predigern und möchte gern Schuyuch und 0815 Prediger und so weiter und so fort, weil heutzutage sieht man viele Personen, die einfach nur viel reden. Die Salaf, die Sahaba waren ja nicht dafür bekannt. Sie haben sehr, sehr wenig geredet, aber sehr, sehr viel gehandelt. Und heutzutage sieht man Leute, die sehr, sehr viel reden, aber wenig handeln. Und so sieht man ja, wie die Leute früher waren, wie sie gepredigt haben und so weiter und so fort. Und wie die Leute heutzutage sind, dass man vorsichtig sein sollte, was diese Thematik angeht.
إذن إخوتا بعد أن بين المصنف لنا الذي يجب علينا أن نتعلمه جاء بالأدلة ومن ذلك سورة العصر والعصر قسم من الله تعالى بالزمن عامة أو بزمن النبوة خاصة أو بصلاة العصر لأنها الوسطى والمعاني كلها صحيحة أقسم بالعصر لشرفه إن الإنسان لفي خسر أي جنس الإنسان في هلاك إلا استثناء من الخسران لفئة لها صفات منها إلا الذين آمنوا دليل الواجب الأول وهو العلم معرفة الله معرفة نبيه معرفة دين الإسلام بالأدلة إلا الذين آمنوا وعامل الصالحات دليل المسألة الثانية العمل به وتواصوا بالحق دليل المسألة الثالثة الدعوة إليه وتواصوا بالصبر دليل المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه ثم عقب بذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لبيان منزلة هذه الصورة وأنها حجة كافية للأمة المسلمة ثم ذكر كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل واستدل بآية من سورة محمد قال فيها الرب جل وعلا فاعلم أدي العلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أدي العمل يبقى العلم ثم العمل أدلة على المسائل المذكورة في كلام المصنف رحمه الله تعالى بهذا القدر نكتفي هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Der heutige Unterricht hat sich also darum gedreht, um die richtige Beweisführung an der richtigen Art und Weise anzuwenden. Danach hat der Autor des Buches gesagt, hat den Beweis genommen, indem er Surat al-Asr rezitiert hat, aufgezeichnet hat, wie er es nicht bekommen hat, den Geduld, die vierte Angelegenheit, geduldig sein auf diesem Weg, auf dem Weg des Rufens der Dawah zu Allah Azza wa Jal, dass man geduldig sein sollte. Und hat Surat al-Asr erwähnt, und bei der gesagt wird, wal Asr, beim Nachmittag, so kann man sagen, dass damit die Zeit allgemein gemeint ist und das ist richtig. Man kann sagen, dass damit die Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint ist und das ist richtig. Oder man kann sagen, dass damit wirklich das Nachmittagsgebet gemeint ist und all diese Aussagen sind richtig. So sagte er, so erklärt er oder so sagt Allah Azza wa Jalla, nachdem er beim Nachmittag geschwört hat, dass er danach erwähnt, in welchem Zustand die Menschen sind, indem er sagt, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust. Yani die gesamte Menschheit ist wahrlich in Verlust, außer einer bestimmten Personengruppe, die hier yani erläutert wird, ihre Eigenschaften sind, außer denjenigen, die glauben. Okay, und deswegen ist es ganz wichtig, die Stellung des Glaubens und des Wissens, damit der Glaube steigt. Und damit man danach die Taten erwähnt werden und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Also hat Allah Azza wa Jalla hier uns gezeigt, die Eigenschaften, die man haben sollte, um nicht zu den Leuten zu gehören, die im Verlust sind, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit und die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Danach hat der Gelehrte, der Autor des Buches, erwähnt, was Imam Shafi'i in dieser Angelegenheit gesagt hat, um den Stellenwert dieser Sura zu zeigen, indem er gesagt hat, wenn Allah Azza wa Jal nur diese Sura herabgesandt hätte, so wäre es ein Beweis genug für die Menschheit. Und danach hat Imam Bukhari ebenfalls ein Kapitel genannt, in dem er gesagt hat, das Wissen vor den Taten, er hat den Beweis genommen, indem Allah Azza wa Jal sagt, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Okay, das ist Surah Muhammad, Vers 19, und hier wird erwähnt, dass man zuerst das Wissen haben sollte, fa'alam, yani wisse zuerst, und danach sind die Taten genannt worden. Deswegen ist das Wissen ganz, ganz wichtig. So viel zum heutigen Thema bezüglich der Einführung in diesem Buch, die drei fundamentalen Grundlagen.